Vi har tidligere i Rejseradioen været inde på Mendelssohn og hans betydning for musikken, ikke mindst for Leipzig. Og han har jo altså også i en lang periode været chefdirigent for det, der hedder Gewandhausorkestret. Gewandhausorkestret, det opstod tilbage i 1743. Dengang der havde man en stor bygning i Leipzig, hvor man solgte tøj. Og man ville gerne have en orkesterbygning, og så rykkede man ganske enkelt ind i den der tøjbygning, og på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, om man helt overtog den, men i alle tilfælde, så etablerede man, og det var et borgerinitiativ, der etablerede man denne her organisation, som skulle til. Der var 60 mennesker, som havde investeret i det her foretagende, og det gik egentlig meget godt, må man sige, fordi i dag er Gewandhausorkestret et af de mest berømte overhovedet i verden. Og vi har eksempelvis, og det er slet ikke uvægtigt i lige præcis denne her tid, der ved vi, at Herbert Blomstedt, en meget berømt dirigent, han er 97 år gammel, han dirigerede det seneste tilvejebragte værk, som Mozart har skrevet. Det er jo næsten en sensation her i 2024 af Mozart. Der dukkede et værk op, ingen havde hørt om det før, deres ganske kleine nachtmusik. Den har han skrevet dengang, da han levede, Herbert Blomstedt. Han har videreført den og opført den lige præcis i Gewandhaus her i Leipzig. Ved siden af mig her, der står Tobias Niederschlag. Og Tobias Niederschlag, han er orkesterleder, kan man godt kalde det. Han er leder af det, der hedder koncertbyrået. Det vil sige, det er ham, der styrer hele den måde, hvorpå man formidler musikken. Det er også ham, der formentlig styrer, hvem er det, der spiller hvad og hvornår. Og han ved selvfølgelig en masse om det. Tobias Niederschlag, altså erstens, disse institutionen, det er Gewandhaus, der er ganske ungewöhnlich i dieses Welt. Beskreib den das irgendwie.
Ja, das Gewandhausorchester ist eines der ältesten Orchester weltweit und das älteste bürgerliche Konzertorchester im deutschsprachigen Raum. Also es ist schon 1743 gegründet worden von 16 musikbegeisterten Kaufleuten.
Ah, yes, er Tresliefer, der also kun 16.
Ja, die 16 Musiker finanziert haben und große Konzerte, so hieß es damals schon, veranstaltet haben und das gibt es bis heute. Das Orchester ist natürlich immer weiter gewachsen, hatte berühmte Kapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy zum Beispiel, Karl Reinicke später, Arthur Nikisch, einer der ganz wichtigen Gewandhauskapellmeister, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, später natürlich Kurt Masur, der das Orchester mehrere Jahrzehnte lang geleitet hat und auch sich eingesetzt hat, ganz maßgeblich für den Neubau dieses Gewandhauses hier, des dritten Gewandhauses, wo das Orchester bis heute beheimatet ist, Ricardo Chailly, Herbert Blomstedt vorher noch und jetzt seit 2018 Andres Nelsons, also eine Reihe großer, namhafter Gewandhauskapellmeister. Und eine andere Sache, die ist, glaube ich, wirklich einzigartig, das ist etwas, das findet man weltweit nur ganz selten. Es ist ein sehr großes Orchester heute, 185 Musiker sind angestellt, aber diese Musiker spielen auch in Leipzig an drei wichtigen Spielstätten. Das eine ist das Gewandhaus, wo das Orchester Konzerte gibt, große Konzerte, so heißt es bis heute nach wie vor. Es ist aber auch das Orchester, das in der Oper Leipzig auf der anderen Seite des Augustusplatzes spielt und auch in jeder Woche die Kantate gemeinsam mit dem Thomanerchor in der Thomaskirche. Dieser Kirchendienst, den das Orchester auch seit 1840 schon, wie soll man sagen, in seinem Portfolio mit drin hat, das ist etwas Einzigartiges, was man als dritte Spielstätte bei sicher nur sehr wenigen Orchestern weltweit finden dürfte. Opernorchester und Konzertorchester, das gibt es öfter, aber diese dritte Spielstätte und diese Vielfalt, das ist wirklich außergewöhnlich.
Aber in Praktik, denn ist es auch nicht so beschwerlich, weil der Konzerthaus und der Oper liegt gerade in der Zentrum gegenüber einander. Und das heißt, ja, okay, der Arbeitsgang ist wohl mehr oder weniger das Gleiche.
Das ist richtig. Das ist das Schöne an Leipzig, dass alles doch sehr konzentriert ist. Auch die Musikstätten, das Mendelssohnhaus, das Schumannhaus, die Grieg-Begegnungsstätte, das Gewandhaus, die Oper, die Thomaskirche, Nikolaikirche. Das liegt alles sehr nah beieinander. Aber ich sagte eben, 185 Musiker, wenn die, und was auch mitunter passiert, parallel in der Oper in Konzerten hier und Kantate in der Thomaskirche spielen, dann wird es mit der Anzahl der Musiker manchmal auch knapp. Dann könnten es durchaus manchmal noch mehr Musiker sein.
Aber wenn wir reden über das Gewandhaus, sich selbst, also das Gebäude, das ist der dritte Gebäude, das ist durch der DDR-Zeit ausgeführt werden?
Ja, also wie gesagt, Kurt Masur hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das Gewandhausorchester nach dem Krieg wieder eine Heimstätte bekommt. Das zweite Gewandhaus, wo das Orchester bis dahin gespielt hatte, ein berühmter Bau, der auch ein Vorbild war, zum Beispiel für die Symphony Hall in Boston, ist im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden. Und es hat dann einige Jahrzehnte gedauert. 1981 wurde dieses dritte Gewandhaus hier am Augustusplatz eröffnet, mit großen Festkonzerten, auch vielen Auftragswerken, die Kurt Masur damals bei namhaften Komponisten bestellt hatte. Alfred Schnittke zum Beispiel, Gia Kanscheli, auch DDR-Komponisten wie Siegfried Thiele oder Siegfried Matthus. Das wurde also wirklich sehr zelebriert und viele große Orchester kamen dann auch nach Leipzig, um diesen neuen Saal hier zu erleben. Das Interessante ist, Masur hatte einen Architekten an der Hand, Herrn Skoda, der vorab mit Masur und dem Gewandhausorchester quasi durch die ganze Welt gereist ist auf Tourneen und sich andere Konzertsäle angesehen hat, auch die akustischen Gegebenheiten, aber auch optische Dinge, sodass man in diesem Saal hier verschiedene Dinge findet, die man aus anderen Sälen auch kennt. Es erinnert mitunter an die Berliner Philharmonie, die ein bisschen älter war, auch an der Döhlen in Rotterdam. Also das Beste, sage ich jetzt mal, der großen Säle weltweit hier zusammengebracht zu einem Saal, der nach wie vor heute, ich würde mal sagen, als einer der auch akustisch führenden Konzertsäle gilt.
Und das ist gut zu hören, weil in mein Weltbild sozusagen ist Leipzig wegen der DDR, wegen der Internet vielleicht auch, ein bisschen in den Schatten gekommen. Nicht, wenn es über das Kunstnerische, der Inhalt sozusagen. Aber von draußen ist Leipzig nicht der unmittelbare Stelle, wo man hinfährt, wenn man Musik erleben will. Und das ist schade, weil soweit ich sehen kann, dann hat man in Leipzig das sehr, sehr hohe Niveau beibehalten. Das ist wohl heutzutage einer von den ganz, ganz besten Orchester, also der Gewandhausorchester, ist nicht nur das gleiche Niveau wie Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, vielleicht ein bisschen höher eigentlich.
Das ist immer schwer zu beurteilen.
Aber ja, für Sie vielleicht, aber ich kann das sagen.
Ja, Sie dürfen das sehr gerne sagen. Ja, was soll man zu Leipzig sagen? Leipzig ist immer eine Reise wert. Ja, natürlich konnte man diese Stadt zu Zeiten des Kalten Krieges gar nicht so einfach erreichen. Und deshalb gibt es auch heute noch sehr viel hier zu entdecken. Leipzig war ja im 19. Jahrhundert eine der wirklich führenden Musikstädte in Europa, neben Wien und Paris wahrscheinlich das wichtigste Musikzentrum. Und auch deshalb sehr bedeutend, nicht nur, weil es ein wunderbares Orchester gab, sondern weil eigentlich alle großen Musikverlage hier in Leipzig ansässig waren oder hier auch gegründet wurden. Also ein wirklich ganz bedeutendes Verlagszentrum auch. Und ja, dieser Ruf ist heute nicht mehr so präsent. Und wie soll man sagen, es wäre
das
schön, wenn das wieder ein bisschen präsenter würde.
Aber wenn Sie auch über dieses mit der Position davon und auch dieses mit der Verlage, also damals gibt es kein Internet, Transport, Mobilität, das so langsam. Und dann war das natürlich ein Vorteil, dass die Verlage hier war. Das heißt auch, dass viele Uraufführungen, zum Beispiel von der Symphonie der Beethoven und anderer hochgeschätzte Komponisten hier ausgeführt werden.
Ja, das ist richtig. Also viele Verlage lagen damals in unmittelbarer Nähe zum ersten Gewandhaus, also zu dem Haus der Tuchmacher, dem Gewandhaus, nach dem das Orchester benannt ist und wo es seinen ersten großen Saal gefunden hat. Felix Mendelssohn Bartholdy spielte da auch eine ganz wichtige Rolle, der viele neue Stücke, die gerade erst erschienen waren, bei namhaften Verlagen aufs Programm gesetzt hat. Eigene Werke natürlich auch, aber auch Werke von Robert Schumann, der natürlich auch in Leipzig lebte. Mendelssohn hat viele berühmte Musiker eingeladen, Berlioz, Chopin, Liszt, Richard Wagner ging auch.
Er kommt von hier.
Er ist hier geboren, ist in Dresden aufgewachsen, war dann aber auch längere Zeit weg. Aber er ist Leipziger. Ja, das war also wirklich ein Hotspot, wenn man so möchte, für die Musik im 19. Jahrhundert. Ja, klar, und die Uraufführungstradition dieses Orchesters ist wirklich herausragend. Auch vor Mendelssohns Zeit zum Beispiel wurde hier in Leipzig der erste Zyklus aller Beethoven-Sinfonien aufgeführt. 1825, 26 war das. Also in den letzten Jahren, also zu Beethovens Lebzeiten. Das ist etwas Außergewöhnliches. Auch das fünfte Klavierkonzert von Beethoven übrigens und auch das Trippelkonzert sind wahrscheinlich hier uraufgeführt worden. Zumindest sind es die frühesten nachweisbaren Aufführungen, die hier in Leipzig also stattgefunden haben. Und das zog sich dann so weiter eigentlich bis in die heutige Zeit. Später im 19. Jahrhundert gab es enge Verbindungen zu Johannes Brahms. Das Violinkonzert ist hier uraufgeführt worden. Auch das deutsche Requiem in der endgültigen Fassung. Anton Bruckners siebte Sinfonie hat der junge Arthur Nikisch hier uraufgeführt mit dem Gewandhausorchester. Das war der internationale Durchbruch für Bruckner. Also das war für Bruckner in seiner Biografie ein ganz wichtiges Ereignis, weil er danach zum ersten Mal auch in seiner Wahlheimat in Wien ernst genommen wurde als international anerkannter Komponist. Arthur Nikisch, der dann, wie gesagt, später Gewandhauskapellmeister wurde, hat angefangen, auch andere große Zyklen hier aufzuführen, zum Beispiel Orchesterwerke von Strauss, die damals noch ganz neu waren, auch einen ersten Zyklus mit Bruckner-Sinfonien. Er hat auch Bruckner und Brahms miteinander kombiniert, also die beiden Antipoden, die sich in Wien, sag ich jetzt mal, nicht riechen konnten. Also wirklich ganz außergewöhnliche Dinge gemacht. Und später, wir machen jetzt große Schritte, natürlich Kurt Masur in den Jahrzehnten seiner Gewandhauskapellmeistertätigkeit daran anknüpfen können durch neue Auftragswerke, ich habe eben eigentlich schon erwähnt, und eben auch durch den Neubau dieses Gewandhauses. Aber vielleicht noch eine andere Sache, die auch sehr interessant ist. Wir reden immer davon, von der großen Tradition hier, von den Werken, die heute zum Kanon gehören. Was aber auch besonders ist, und das ist wahrscheinlich wirklich auch nur möglich gewesen, weil Leipzig hinter dem Eisernen Vorhang lag. Kurt Masur hat zum Beispiel in den 70er Jahren auch als erstes Orchester weltweit, hat man das hier gemacht, einen Zyklus aller Sinfonien von Dmitri Schostakowitsch aufgeführt, zwischen 1976 und 78, kurz nach Schostakowitschs Tod. Er hatte dazu aber noch mit ihm Kontakt und Schostakowitsch hat dieser Unternehmung, wie man so schön sagt, mit großer Freude entgegengesehen, hat es dann selber leider nicht mehr miterleben können. Aber das war natürlich auch ein, wie soll man sagen, ein wichtiges Statement, denn man darf nicht vergessen, Schostakowitsch war damals natürlich schon einer der populärsten und weltweit meistgespielten Komponisten, aber es gab doch auch etliche Stücke, die sehr umstritten waren, wo man auch im Westen sehr kritisch drauf geguckt hat, wie hoch möglicherweise auch der Propagandaanteil in diesen Stücken ist. Andere Sachen hat man vielleicht gar nicht verstanden. Einige Sachen sind ja auch für etliche Jahre in der Schublade verschwunden. Also das war wirklich ein großes Ereignis hier, dieses Schostakowitsch-Festival. Und daran, und deswegen sage ich das so gerne, knüpfen wir auch in dieser Saison im kommenden Jahr an zum 50. Todestag von Schostakowitsch. Da werden wir nämlich eine große Schostakowitsch-Werkschau hier auch im Gewandhaus präsentieren mit Andres Nelsons, der ja wirklich einer der führenden Schostakowitsch-Interpreten heute ist, durch Maras Jansons geschult, sage ich jetzt mal, aus der, kann man ja schon sagen, alten Leningrader St. Petersburger Schule. Janson selber war ja Schüler von Jewgeni Mrawinski bzw. sein Vater. Also das ist schon eine Traditionslinie, die Andres Nelsons quasi in die heutige Zeit weiterführt. Alle Sinfonien, alle Solokonzerte, ein Großteil der Kammermusik, Liederabende, Chorkonzerte und eben auch zwei Opernaufführungen. Lady Macbeth von Zensk, die Andres Nelsons an der Oper dirigieren wird. Er wird überhaupt 98% dieses Programms selber dirigieren. Das ist innerhalb von 2,5 Wochen, wie soll man sagen, schon auch eine große Herausforderung. Das hat wahrscheinlich noch kein Dirigent weltweit in diesem kurzen Zeitraum.
Und das ist ein großes physisches Herausforderung, ja. Auch mental natürlich.
Natürlich, ja.
Aber Sie haben auch dort ein bisschen über der Zukunft gesagt, weil Geschichte ist der Grundlage für was jetzt passiert. Aber was passiert in der Zukunft? Auch wenn wir ein bisschen mehr in der Zukunft, nicht nur 25, aber vielleicht ein bisschen mehr.
Wenn ich vielleicht noch eine Sache zu 25 sagen darf, weil das auch besonders ist für dieses Festival. Dieses Festival wird nicht nur gestaltet vom Gewandhausorchester, sondern Andres Nelsons bringt auch sein anderes Orchester, das Boston Symphony Orchestra, hier nach Leipzig. Die spielen auch einige Programme. Und dann gibt es noch ein drittes Orchester, das sich aus den Akademien zusammensetzt. Also das ist die Mendelssohn Orchester Akademie des Gewandhausorchesters, das Tanglewood Music Center Orchestra, also quasi die Nachwuchsschmiede des Boston Symphony Orchestra und Studierenden der Hochschule hier in Leipzig. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Also eine solche Werkstatt, so komprimiert und auch so umfangreich mit Werken von Dmitri Schostakowitsch hat es bislang noch nicht gegeben und wird es wahrscheinlich in näherer Zukunft so bald auch nicht wieder geben. Diese Alliance, diese Verbindung mit Boston Symphony, das ist auch etwas, was sicher weiter in die Zukunft trägt. Ein relativ junges Phänomen. Das ist etwas, was Andres Nelsons, wie soll man sagen, mit eingebracht hat, als er Gewandhauskapellmeister wurde. Er war damals schon Chef in Boston. Aber das Erstaunliche ist, dass das eine Verbindung ist, die auch historische Wurzeln hat. Also ich habe eben schon erwähnt, dass die Symphony Hall in Boston nach Vorbild des zweiten Gewandhauses gebaut wurde. Viele Musikdirektoren, Dirigenten waren sowohl Chef in Leipzig als auch in Boston. Arthur Nikisch ist dafür ein gutes Beispiel. Charles Münch zum Beispiel war Konzertmeister beim Gewandhausorchester hier in der Zeit von Furtwängler und Bruno Walter und ist dann als Dirigent nach Boston gegangen. Viele Musiker in der Anfangszeit des Boston Symphony Orchestra sind aus Europa, aus Deutschland emigriert und in Leipzig ausgebildet worden, sodass wir das wiederbeleben. Und das ist ja etwas, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch erst möglich, nachdem die Mauer gefallen ist. Das wäre zu DDR-Zeiten völlig undenkbar gewesen, eine solche Alliance, die wir immer weiter ausbauen. Es gibt zum Beispiel immer 2-3 Musiker, die für einige Monate nach Boston gehen. Leipziger Musiker, die dort 2-3 Monate im Boston Symphony Orchestra mitspielen, deren Tradition mitbekommen. Und gleichzeitig sind einige Musiker aus Boston bei uns im Orchester. Das ist, glaube ich, auch für Orchestermusiker etwas ganz Besonderes, weil wann hat man schon mal, selbst wenn man in einem Spitzenorchester spielt, die Gelegenheit, in einem anderen Spitzenorchester, was eine ganz andere eigene Tradition hat, aus unmittelbarer Nähe mitzuerleben bzw. mitzugestalten. Das ist etwas Besonderes.
Und das ist wirklich etwas von der Schönen, heutzutage zu leben. Also das ist einfacher, von Europa nach USA zu fliegen, sondern in ein Boot 3 Wochen oder wie lange Zeit das nimmt.
Nikisch musste mit dem Schiff fahren, ja.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es ein Hybridfähre geht, aber ein Hybridflug wahrscheinlich in der Zukunft. Aber das ist etwas anders. Aber natürlich dieses weltweite Integration von Musik, von Kunst, wichtig für uns alle, weil dann geht der Entwicklung sehr, sehr schnell und schneller als früher. Ja, wahrscheinlich.
Richtig, aber all diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, ich glaube, das sind schon auch Dinge, die weit in die Zukunft ausstrahlen. Wie gesagt, Leipzig ist eine Stadt mitten in Europa, ein bedeutendes Musikzentrum in Deutschland, in Ostdeutschland, aber eine Stadt, die natürlich auch eine Geschichte hat, die sowohl Richtung Osten als auch Richtung Westen geht. Ich sag mal so, das Schostakowitsch Festival ist dafür ein wunderbares Beispiel, weil da natürlich auch ganz viel eigene Historie mitschwingt. Viele Menschen in Leipzig können sich sicherlich noch an die DDR-Zeit erinnern, an die Zeit des Sozialismus, die sicher in Leipzig anders war als in Moskau, das muss man schon auch sagen, aber viele Dinge in dieser Musik von Schostakowitsch sind wahrscheinlich vielen Leipzigerinnen und Leipzigern doch sehr vertraut. Und gleichzeitig aber auch der Blick Richtung Westen in dieser Auseinandersetzung, in dieser engen Alliance mit dem Boston Symphony Orchestra, wie ich gerade schon sagte, eine Verbindung, die zu Zeiten des Kalten Krieges undenkbar gewesen wären. Und ich glaube, das sind jetzt so 2 Pfeiler, auch 2 Beispiele, wie soll man sagen, die auch als Säulen dienen können für das Gewandhausorchester, um es weiter in die Zukunft zu führen.